for driving.
Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Eising.
Ja, willkommen zu dem brandneuen Podcast der Buchhandlung Eising aus Papenburg. Wir senden hier in Anführungszeichen aus unserem neu entstandenen Studio am Hauptkanal. Das ist die erste Folge der ersten Staffel unseres neuen Podcasts. Heute an meiner Seite Wolfgang Specker.
Hallo Björn Seelenbinder.
Ja, und ihr merkt, wir müssen uns noch ein bisschen warm quatschen. Einmal eine kurze Erklärung, warum dieser Titel. Wir haben lange hin und her überlegt, wie man sich, kann man sich vorstellen, so einen Titel zu finden, ist nicht einfach. Es gab viele Vorschläge. Letztlich sind wir dann in einer kurzen Diskussion und zufällig bei Buchfrequenz gelandet, beziehungsweise genauer gesagt Buchfrequenz 1865. Ja, Buchfrequenz, denke ich, ist klar. Und 1865 ist eben das Gründungsdatum der Buchhandlung Eising. Und so ist dieser Titel entstanden.
Ja, wir sind voller Optimismus, wenn du gerade die erste Staffel erwähnt hast. Also wir machen heute die erste Folge und hoffen einfach mal, dass wir eine erste Staffel vollkriegen, sind da aber relativ optimistisch und wir würden uns freuen, wenn ihr uns zukünftig in den nächsten Staffeln dann halt auch weiterhin folgen würdet.
Genau, geplant ist, das Ganze monatlich erscheinen zu lassen. Und apropos, wir können oder wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwelche Vorschläge zukommen lasst, was ihr in diesem Podcast hören wollt, was wolltet ihr uns schon immer mal fragen oder über welche Themen sollen wir reden.
Wie fandet ihr es?
Das auch. Und ja, was könnt ihr sonst noch erwarten von diesem Podcast? Also warum noch ein Podcast? Die gibt es ja inzwischen wie Sand am Meer. Aber ich denke, wir machen ein bisschen was anderes. Kein True Crime, keine Comedy-Autoren. Insofern, ein Podcast aus einer Buchhandlung ist noch eher selten. Genau, also wir wollen ein bisschen was aus unserem buchhändlerischen Alltag erzählen. Spannende Sachen, hoffen wir zumindest, dass die auch für euch spannend sind. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen über unsere Veranstaltungen, was im Moment aus naheliegenden Gründen gibt es ja eher nicht viel zu erzählen. Aber wenn es denn wieder soweit ist, im späteren Verlauf der Staffel, da kommt sicherlich noch was, wenn Veranstaltungen wieder möglich sind. Dann vielleicht auch mal Interviews mit Autoren und Autorinnen, die wir hier zu Veranstaltungen haben. Ja, und wir haben uns verschiedene Rubriken überlegt, die, wie wir denken, für euch auch interessant sind. Und wie gesagt, auch gerne Fragen von HörerInnen, auf die wir dann hier beantworten können. Wir haben schon vor kurzem in den sozialen Medien, über Facebook und über Instagram, eine kleine Umfrage gemacht mit Vorschlägen, beziehungsweise wo ihr auch Vorschläge machen konntet und Fragen stellen konntet. Da ist auch schon ein bisschen was gekommen. Die erste nehmen wir uns im Verlauf dieses Podcasts dann auch noch vor und beantworten die.
Im Intro habt ihr vielleicht schon gehört, die Formulierung, wir müssen über Bücher reden. Das war für uns ein wichtiger Antrieb. Wir haben festgestellt, gerade jetzt auch während der letzten Wochen und Monate im Lockdown, dass es uns einfach fehlt, mit euch über Bücher zu reden oder das Gelesene an den Mann und an die Frau zu bringen. Und deswegen haben wir gedacht, wir können einfach nicht nur Bücher vorstellen, sondern einfach aus der Welt der Bücher, aus der Welt der Verlage, aus der Welt des Buchhandels einfach auch ein bisschen berichten. Vielleicht interessiert es euch. Und auch da könnt ihr gerne Rückmeldungen geben, was euch gut gefallen hat, aber auch was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat, welche Autoren ihr gerne mal besprochen hättet oder wen wir mal zum Interview einladen sollen. Das sollte natürlich schon realistisch bleiben. Simon Beckett oder J.K. Rowling werden wir nicht unbedingt kriegen, aber Klaus-Peter Wolf oder wen auch immer könnte man zumindest mal fragen.
Richtig. Und ja, ich würde sagen, zum Warmwerden starten wir mal mit der ersten Rubrik.
Die besten Bücher aller Zeiten.
Und da erzählen wir immer, oder haben wir uns im Vorfeld überlegt, welches Buch aus meiner Lesekarriere sozusagen hat mich mal besonders beeindruckt, was lese ich vielleicht immer wieder. Und da stellen wir euch heute jeder eins vor. Wolltest du anfangen?
Ich fange an, okay. Ich habe überlegt, da gibt es natürlich doch schon viele Titel, wenn man schon ein bisschen älter ist, liest man viel und da kommen einige Bücher zusammen. Ich lande aber immer wieder bei Huckleberry Finn von Mark Twain und habe mich entschieden, das heute vorzustellen. In erster Linie denken die meisten Leute bei dem Buch wahrscheinlich an ein Kinder-Jugendbuch und aus meiner Sicht ist das viel mehr als ein Kinder- oder Jugendbuch. Hat viel zu tun damit, dass man Tom Sawyer und Huckleberry Finn immer in einem Atemzug nennt. Und beide Bücher sind total unterschiedlich. Und da fand ich, dass ich das vielleicht mal ein bisschen ausführen könnte. Mark Twain ist sowieso einer meiner Lieblingsautoren. Geboren 1835, als der hellische Komet am Himmel erschien. Und sein ganzes Leben hatte er nur das eine Ziel, zu sterben, wenn der hellische Komet nach 76 Jahren wiederkommt. Oder 78. Auf jeden Fall ist er dann tatsächlich auch genau dann gestorben, einen Tag bevor der hellische Komet am Himmel wieder auftauchte. Und seine berühmtesten Bücher sind Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Sie sind allerdings im Abstand von 8 Jahren geschrieben. Das heißt also, es ist durchaus nicht eine Geschichte, sondern zwei völlig verschiedene. Und ich fand immer sehr faszinierend, dass Tom Sawyer ein klassisches Jugendbuch ist, das sozusagen so erzählt ist, als würde ein Erwachsener mit mildem Blick auf die Kindheit zurückschauen, was er halt früher für Streiche gemacht hat und wie schön das früher war. Also so leicht nostalgisch angehaucht. Und Huckleberry Finn ist das genaue Gegenteil davon. Huckleberry Finn ist in der Ich-Form eines Außenseiters erzählt, der nie in der Schule war, dementsprechend auch das Englische oder in der Übersetzung eben die Sprache nicht richtig beherrscht und auch viele Fehler macht und auch viele Bildungslücken aufweist. Und Mark Twain hat zum Beispiel mit Huckleberry Finn eine der tollsten Romanfiguren überhaupt erfunden. Und da gibt es den berühmten Satz von Ernest Hemingway, dass die gesamte amerikanische Literatur auf ein Buch zurückgeht, nämlich auf Huckleberry Finn. Und das habe ich damals, ich glaube sogar hier bei Icing mit 14, 15, hinten auf dem Klappentext gelesen und habe mir es dann zu Weihnachten gewünscht, das weiß ich noch ziemlich genau. Und seitdem habe ich es jetzt auch schon öfter gelesen. Ich denke, zur Geschichte muss ich gar nicht so viel sagen. Huck befreit einen Sklaven und flüchtet mit ihm auf einem Floß Richtung Nordstaaten, weil sie hoffen, dass der Sklave Jim dort halt etwas bessere Möglichkeiten hat. Diese Reise auf dem Mississippi ist das Grundthema des Buchs und es ist quasi eine Abhandlung über Erwachsenwerden, über Sklaverei ist ein Riesenthema, Rassismus wird ganz oft erwähnt, also eine Gesellschaftskritik, eine Sozialstudie, alles Mögliche steckt in Huckleberry Finn drin. Und ich wollte mich einfach nur mal heute bei dieser Gelegenheit dafür stark machen, das Buch eben nicht nur als Kinderbuch zu sehen, sondern halt als den amerikanischen Roman, den man gerne auch heute immer mal wieder lesen kann, mit viel Gewinn. Es ist jetzt vor einigen Jahren im Hansa Verlag eine Neuübersetzung erschienen mit tollen Kommentaren und Anmerkungen. Und das hilft dabei, den Roman noch mal ein bisschen besser einzuordnen. Also meine Empfehlung, das beste Buch aller Zeiten, zumindest für diesen Monat, Huckleberry Finn von Mark Twain.
Ja, interessant. Also ich muss gestehen, ich verbinde mit den Büchern gar nicht so viel. Hab die tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, als Kind oder Jugendlicher mal gelesen. Aber vielleicht war genau das Problem.
Oder vielleicht als Fernsehserie auch gesehen.
Das wäre mein zweiter Punkt gewesen, schlechte Verfilmungen.
Ja, genau. Da waren beide Hauptdarsteller deutlich zu alt. Ich erinnere mich noch, dass das immer nachmittags lief, in den frühen 80ern. Brigitte Horney hat da noch eine Hauptrolle gespielt als Tante Polly, das weiß ich noch.
Wenn du das sagst.
Die kennst du wahrscheinlich eh nicht mehr. Und es waren halt wirklich, ich gefühlte, weiß ich nicht, 26 Folgen oder so. Und da wurden halt auch beide Bücher in einen Topf geschmissen und Tom und Huck als Freunde sozusagen dargestellt. Aber es ist halt schon bemerkenswert, wie unterschiedlich Mark Twain das dargestellt hat, denn wichtig ist vielleicht noch, dass, oh ja, ich höre auch gleich schon auf zu schwärmen, ich merke, aber als Mark Twain dann irgendwann tatsächlich auch den Erfolg hatte und Geld verdiente, hat er sich eine schöne Villa gebaut in Connecticut und hat dann 17 Jahre mit seiner Familie dort gelebt, hat er residiert als erfolgreicher Schriftsteller und Harriet Beecher Stowe war seine Nachbarin, die Autorin von Onkel Toms Hütte und da gibt es auch Einflüsse. Also es ist durchaus mutig, Rassismus. Ich habe 1870, 1875, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wann das Buch genau erschienen ist, oder noch später, 1880, auf jeden Fall zu der Zeit.
Also nicht so alt für unsere Buchhandlung jedenfalls.
Nee, aber geht schon in die richtige Richtung. Ja. Aber damals Rassismus ein Thema, heute das gleiche Thema, Also die Amerikaner sollten viel häufiger mal Huckleberry Finn lesen.
Gut. Und ich vielleicht dann auch mal wieder. Also wie gesagt, vielleicht habe ich es als Kind einfach nicht erkannt, die Tiefe des Ganzen nicht erkannt oder so.
Ja, steht ja noch Hoffnung.
Ja, vielen Dank. Aber
dein Autor ist doch, glaube ich, auch ein Amerikaner, oder?
Richtig, genau. Und auch ein gesellschaftskritischer Roman, auch wenn das oft untergeht, weil es mit etwas, mit der Holzhammer-Methode die Gesellschaftskritik kommt, nämlich American Psycho von Bret Easton Ellis, ist 1991 erschienen. 1995 dann in Deutschland verboten worden, also auf dem Index gelandet, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien oder so ähnlich heißt sie, glaube ich, keine Ahnung. Ja, weil es also ein zugegebenermaßen brutales Buch ist, der Verlag Kiwi hat dann dagegen geklagt, seit 2001 kann man es auch wieder, ist es wieder im freien Verkauf. Und irgendwo um den Dreh muss ich es auch gelesen haben. Also ich erinnere mich, dass das kurz nach Wiedererscheinen sozusagen war, dass ich mir das gekauft habe. Und das ist eines der wenigen Bücher, die ich weiß gar nicht, also mehrmals auf jeden Fall, 5, 6 Mal, keine Ahnung, gelesen habe. Das habe ich bei wenigen Büchern, und das gehört eben dazu, darum landet es auch als erstes mal in dieser Kategorie. Das hat mich so mitgenommen, weil es die Intensität des Ganzen. Also es geht um Patrick Bateman, ein Wall Street-Juppie-Oberschicht, reich, spielt Ende der 80er Jahre, eben in New York. Und dieser Patrick Bateman ist halt, oberflächlich hat er es geschafft, er ist reich, muss sich um Geld keine Sorgen machen, tolle Wohnung, alles, was man so braucht an Materiellem. Wenn man das so liest, also das Ganze wird aus seiner Perspektive, also als Ich-Erzähler, wird die Geschichte erzählt. Die Dialoge mit seinen Freunden in Anführungszeichen, Freundschaft gibt es ja nicht, sind eher nur Bekannte. Da geht es eigentlich nur um Marken, Mode, Geld, äußeren Schein und Oberflächlichkeiten. Und hinter der Fassade dieses erfolgreichen Bankers brodelt halt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also er versucht diese Leere, die ganz offensichtlich in seinem Leben herrscht, trotz allen Erfolgs, mit Sex, Drogen und dann letztlich auch mit Mord oder Morden, muss man sagen, zu füllen. Also er wird zunehmend im Verlauf dieses Buches wahnsinnig, begeht viele extrem brutale Morde, die da auch explizit geschildert werden, sage ich mal, was auch der Grund war, warum es dann auf dem Index gelandet ist. Das muss man natürlich mögen, um es freundlich zu formulieren. Also das ist ein Stilmittel, das sicherlich nicht jeder vertragen kann, weil es da wirklich um ekelhafte Sachen geht. Aber letztlich, wie gesagt, es ist nur ein Stilmittel. Und die ganzen Geschichte dahinter, diese Gesellschaftskritik, die Kritik an der materiellen Wichtigkeit, die ist einfach super und ein sehr vielschichtiges, ein tiefschichtiges Buch. Man muss halt nur auch da hinter die Fassade des Geschriebenen gucken. Und das hat mich absolut weggepustet, als ich das erste Mal gelesen habe.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Also das kann ich nur jedem empfehlen, dem es jetzt nichts ausmacht, wenn er auch mal, nee, nicht mal, wenn er, so ehrlich muss ich sein, wenn er ständig was von irgendwelchen brutalen Morden und so liest. Also das ist schon hart. Das Ganze ist 2000 mal verfilmt worden. Mit dem großartigen Christian Bale, der aber den Film trotzdem nicht retten kann. Also wie so oft, das Buch, die ganze Vielschichtigkeit geht einfach verloren in diesem Film. Auch wenn Christian Bale den Bateman super spielt, aber nee.
Interessant, den Film habe ich nämlich gesehen.
Okay.
Also das Buch kenne ich nicht. Mhm. Den Film habe ich gesehen, bin tatsächlich beim Zappen zufällig hängen geblieben und es lief gerade erst 5 Minuten, da habe ich gedacht, das ist ja mal die Gelegenheit. Christian Bale ist immer ein Argument, sich einen Film anzugucken. Der kommt übrigens heute noch in der Folge noch ein zweites Mal vor, fällt mir gerade auf.
Ach was.
Ich will jetzt nichts spoilern, aber Christian Bale wird nachher nochmal erwähnt. Und okay, also ich fand den Film nicht so schlecht. Hatte allerdings ja von dir schon einiges gehört auch im Vorfeld und wusste ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber ja. Du sagst, der Unterschied zwischen Verfilmung und Buch ist immens.
Riesengroß, ja. Okay. Ja, muss man so sagen. Also der Film ist auch nicht schlecht. Wie so oft, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist der Film schon okay. Aber Er kann einfach nicht mithalten damit.
Wunderbar.
Genau. Dann haben wir die, das war die Rubrik, die besten Bücher aller Zeiten für diesen Monat. Und ich vermute mal, Christian Bale kommt dann in der beim nächsten Thema vor.
Ja. Nicht zu viel verraten. Vom Gefühl her würde ich sagen, diese Rubrik haben wir jetzt recht ausführlich besprochen. Jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Hauptthema der Sendung. Jede Sendung soll ein eigentliches Hauptthema haben. Für heute haben wir uns Stephen King ausgesucht. Anlass ist der neue Roman Später, so ist der Titel. Und einfach aus Anlass des Erscheinens eines neuen Stephen King Romans waren wir uns relativ schnell einig, dass Stephen King einfach ein Phänomen ist. Es ist der 60. Roman und wir haben beide einiges von ihm gelesen und er verfolgt uns, oder er begleitet, verfolgt ist das falsche Wort.
Nee, bei Stephen King passt das Wort eigentlich ganz gut.
Er verfolgt uns in unseren Albträumen, aber er begleitet unsere Lesekarrieren, das Wort hast du eben schon mal benutzt, tatsächlich ist uns aufgefallen und wir wollen also heute mal etwas ausführlicher über Stephen King reden. Wann hast du das erste Mal von Stephen King gehört?
Oh, so genau weiß ich das gar nicht mehr, aber es war tatsächlich Kind ist vielleicht, war es nicht mehr, aber tatsächlich war ich da ziemlich jung, als ich das erste Mal Stephen King gelesen habe. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war tatsächlich Carrie, das auch sein erster Roman gewesen ist. Ja, und das war auch sowas hatte ich zuvor noch nie gelesen, wie man sich vorstellen kann. Also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber eigentlich definitiv zu jung dafür. Das erklärt vielleicht auch so einiges.
Bei mir war es, glaube ich, fast zeitgleich zum Erscheinen von S. Ich erinnere mich, dass ich in den Buchhandlungen ein sehr ungewöhnliches Buchformat gesehen habe, denn der Heine Verlag hat damals S und noch zwei andere Titel von Stephen King, Sie und 3, als Heine Jumbo rausgebracht. Das hat es vorher nie gegeben. Das war ein sehr, also ich aus Erinnerung, das stimmt bestimmt nicht, aber aus Erinnerung würde ich sagen, fast DIN A4 und ein richtig fetter Klopper, also Telefonbuchformat, Paperback-Ausgabe und das fiel halt sofort im Regal auch auf. Ne? Das war irgendwann, ich würde jetzt sagen, 1986 oder 87 muss das gewesen sein, also mit 15, 16. Und dann, das war ein Auslöser und der zweite Auslöser war, dass ein Schulkamerad dann halt sehr von dem Buch geschwärmt hat und ich wollte es da unbedingt haben. Ich weiß noch, dass ich ihn beauftragt habe, das beim damaligen Bücherbund zu besorgen.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, wir waren kein Mitglied, aber seine Eltern waren da Mitglied und die hatten eine gebundene Ausgabe davon. Und ich wollte damals schon gerne ein gebundenes Buch von Stephen King haben. Mhm. Hab das dann bekommen und habe das dann auch gelesen und war sehr begeistert. Und seitdem
völlig
war
zurecht.
Er mir ein Begriff. Ja, ja.
Also er ist auch meiner Meinung nach immer noch eins seiner besten Bücher. Mhm. Ja, also dass Stephen King überhaupt diesen Wahnsinnserfolg hat, ist letztlich seiner Frau zu verdanken, muss man sagen. Wir waren gerade bei Carrie, sein erster Roman, Stephen King hat als Englischlehrer gearbeitet, immer schon geschrieben, schon seit seiner frühen Jugend und sich da sehr in Erfolglosigkeit geübt. Also am Anfang wollte da keiner irgendwas von ihm veröffentlichen. Und die hatten auch ernstzunehmende Geldprobleme, das Ehepaar King. Und ja, er versuchte halt alles Mögliche irgendwie an die Verlage zu bringen.
Ich glaube, auch Drehbücher hat er versucht und auch unter Pseudonym hat er geschrieben, sehr früh, ne? Also, oder stammt Richard Bachmann?
Der kam später.
Kam später,
genau, okay. Ja. Bachmann kam später. Ja, und Carrie hatte er eigentlich als Kurzgeschichte mal angefangen, hat es dann irgendwann weitergeschrieben und es letztlich aber in den Papierkorb geschmissen. Und ja, seine Frau hat es da wieder rausgeholt und ihn ja sozusagen gezwungen, das an einen Verlag zu schicken. Und das war sein Glück, denn der Verlag hat gesagt, das veröffentlichen wir. Und damit ging der Erfolg dann eigentlich, ja, also da war es noch relativ zurückhaltend, aber damit ging es dann los. Das war schon ein Erfolg. Dadurch, ja, durch das verdiente Geld konnte er seinen Lehrerjob ein bisschen schleifen lassen, sage ich jetzt mal. Und sich ganz dem Schreiben widmen.
Und das war eine gute Entscheidung.
Das tut er lang und breit und er hat einen unglaublichen Ausstoß an Büchern.
Ich habe in einem Interview gehört, dass er witzigerweise, jetzt kommt Nerd-Thema mit George R. Martin, der allen Leuten Begriff ist, die seit 10 Jahren auf ein bestimmtes Buch warten. Also George R. Martin hat ihn gefragt, wie verdammt nochmal schreibst du so viel und so schnell? Und dann hat Stephen King geantwortet, ich setze mich jeden Tag hin und schreibe 6 Seiten. Mhm. Jeden Tag. Ne? Und dann sagte George R. Martin, auch wenn dir nichts einfällt, mir fällt immer was ein. Also er schreibt jeden Tag 6 Seiten und so kann man dann tatsächlich auch auf mindestens einen Roman pro Jahr von ihm hoffen. So viele Bücher von ihm, die man vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Es gibt in meiner Geschichte dann den nächsten Schritt, das war im Kino Stand By Me, wo ich einfach nur mit reingegangen bin und dann im Vorspann gesehen habe, basiert auf einer Kurzgeschichte oder Short Story von Stephen King. Mhm. Und ich war sehr verwundert und beeindruckt, dass man aus einer Kurzgeschichte so einen großen Film machen kann. Das ist ja schon öfter passiert bei King.
Öfter ist gut, ja.
Ja,
also wahnsinnig viele Sachen sind ja inzwischen verfilmt von ihm.
Ja. Ja, und auch zum Beispiel Die Verurteilten, der Film, der ganz oft als einer der besten Filme aller Zeiten auf allen möglichen Listen rangiert.
Ja, und vor allem hat unsere Kollegin Frau Kampf uns mehrmals beiden befohlen, zu sagen, das ist die beste Verfilmung.
Ja, ist es ja auch. Ne? Finde ich wirklich voll d'accord. Also auf jeden Fall, auch das basiert ja nur auf einer, Story, also kurzen, relativ kurzen Geschichte. Und Wahnsinn, also die Fantasie von ihm. Dann kam, ich glaube, das hast du auch gelesen, und auch da diese Form wieder, The Green Mile. Er war immer offen für Neues. Er hat immer mit Formaten und Verlagen und später auch mit E-Books hantiert. The Green Mile hat er als Fortsetzungsroman konzipiert. Und es gab Auslieferungen von sehr schmalen Taschenbüchern über 6 Monate. Man musste also jeden Monat in die Buchhandlung und sich den neuen Teil kaufen. Später wurde das Ganze dann natürlich auch als Einband veröffentlicht. Und auch The Green Mile ist ja dann nochmal als Verfilmung mit Tom Hanks bekannt geworden. Auch ja, die Geschichte.
Sehr gute Verfilmung.
Ja, und eine krasse auch, eine krasse Geschichte. Aber krass sind ja die Geschichten von Stephen King immer irgendwie.
Wobei The Green Mile ja schon ein bisschen die Abkehr vom simplen Horror war, finde ich.
Richtig.
Also da merkte man schon, wo die Reise langsam hingeht für ihn.
Genau, ich weiß jetzt gerade nicht genau, in welcher Jahreszahl wir sind, aber das muss irgendwann in den Mitte der 90er gewesen sein. Und dann irgendwann habe ich dann auch angefangen, als Buchhändler zu arbeiten und habe dann relativ schnell festgestellt, jetzt gibt es ja tatsächlich wirklich jedes Jahr auch ein neues Buch von Stephen King. Also die Sensation eines neuen King-Romans nahm dann für mich direkt an der Buchhandelsfront sozusagen ein bisschen ab. Aber es waren immer wieder Highlights dabei. Und ein Highlight kam dann für mich mit Der Anschlag. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu weit fortgeschritten sind oder ob du vorher noch eine Begegnung mit ihm hattest.
Begegnungen hatte ich mit ihm viele. Also ich bin da immer, also wie gesagt, als Kind, als Jugendlicher habe ich viel gelesen, so die Klassiker halt, die man von ihm kennt, Friedhof der Kuscheltiere und Shining und so. Also Begegnungen hatte ich mit ihm viele, aber ich bin bei dir, Der Anschlag war für mich, da muss man auch sagen, ich habe zwischendurch irgendwie mal lange Pause gehabt. So wie du ja offensichtlich auch, also gar keinen King-Roman mehr gelesen. Ich weiß, kann gar nicht so genau sagen, warum, aber ja, irgendwie hat es mich dann auch nicht mehr angesprochen. Und Der Anschlag war auch einer der ersten von ihm, die ich dann mal wieder gelesen habe nach langen Jahren. Und genau, also ich bin bei dir. Das ist eins der Highlights, weil der auch so anders ist.
Kann man vielleicht kurz zum Inhalt was sagen? Also ein Mann entdeckt, in aller Kürze, ein Mann entdeckt ein Zeitportal entwickelt den Plan, in die Vergangenheit zurückzureisen, um das Attentat auf Kennedy zu verhindern, weil er der Meinung ist, dass Kennedy den Vietnamkrieg verhindert hätte. Es gibt da so Spielereien, dass man also jedes Mal, wenn man wieder, wie war das noch, schon länger her, wenn man zurückkommt,
man fängt an der gleichen Stelle
immer wieder an der gleichen Stelle an.
Also zur gleichen Zeit.
Genau. So reist er dann munter in der Vergangenheit hin und her und ich glaube, es ist auch fast so ein 1000-Seiten-Teil, aber es läuft unweigerlich immer wieder darauf hinaus, dass die Zeit sich trotzdem durchsetzt und dass es irgendwie also unglaublich fantasiereich erzählt und eine tolle Geschichte und wirklich, man fragt sich einfach die ganze Zeit immer wieder bei Stephen King, wo nimmt das nur her? Und da habe ich noch im Ohr, dass bei dem Buch erstmals auch das Feuilleton, die sogenannte ernsthafte Literaturkritik, das erste Mal Stephen King auch wirklich ernst genommen hat und ihn auch als großen amerikanischen gesellschaftlich relevanten Autoren bezeichnet hat und ihn dann auch bestimmte Preise verliehen hat und er so ein bisschen aus der Horror, reine Unterhaltung, Trash-Schiene hervorgekommen ist.
Ja, und das sehe ich auch so. Ja. Also ist auch, wenn man Der Anschlag liest, klar, es hat was Übernatürliches, Zeitreise, logisch, aber darum geht es eigentlich weniger, sondern man kriegt ganz viel, man atmet ganz viel Zeitgeschichte. So. Also es ist ganz toll, was er da beschreibt und worauf es hinausläuft. Übrigens, das auch verfilmt, das Buch, beziehungsweise als Serie adaptiert worden.
Aha, wusste ich gar nicht.
Ja, lohnt sich. Mit James Franco auch richtig gut, ist so eine, also endlich mal, muss man ja sagen, man freut sich ja bei Serien, wenn die keine 18 Staffeln haben mit je 10 Folgen, sondern es sind 8 oder 6, weiß ich nicht, so eine Miniserie eben. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen.
Ja, die Verknüpfung zwischen Buch und Serie und Film ist nicht von Hand zu weisen. Dann hatten wir, glaube ich, gemeinsam ein großes Highlight 2013.
Ich habe es nochmal nachgeguckt, es ist tatsächlich schon so lange her, ja.
2013 ist Stephen King, was er nicht so oft macht, zu Promotion-Zwecken seines neuen Buches Dr. Sleep, der Fortsetzung von Shining, nach Deutschland gekommen und hatte drei große Auftritte in Hamburg, Berlin und München. Und wir beide hatten die Gelegenheit, nach Hamburg zu fahren. Das war im CCH und es war relativ schnell ausverkauft. Und Stephen King wurde da von Ingo Zamperoni, dem Tagesthemensprecher, der wohl gewählt wurde, weil er im Mai vorher auch als USA-Korrespondent einfach in der amerikanischen Gesellschaft gut zu Hause war, moderiert. Und tatsächlich war Stephen King dann 2 Stunden lang live zu bewundern und er hat sich den Fragen von Zamperoni und den Fragen des Publikums gestellt und es war eine absolut tolle Erfahrung, den Typen einfach mal live zu sehen. Ja. Wie er da mit seiner ausgebeulten Jeans und dem schwarzen T-Shirt auf die Bühne geschlurft kam, also absolut das Gegenteil von Weltstar, aber wie er auch wirklich hantieren konnte mit dem Publikum, wie er also mit witzigen Einschüben und kurzen Kommentaren regelmäßig auch die Lacher auf seiner Seite hat. Ein absoluter Vollprofi.
Ja.
Und ich glaube, du hast dich besonders gefreut, weil es da noch eine kleine Überraschung gab. Hier kommt jetzt die Verbindung zu Christian Bale. Der Verlag oder die Veranstalter zumindest haben David Nathan?
Ja,
David Nathan. auf die Bühne geholt. Den Hörbuchsprecher. Einer der bekanntesten und profiliertesten Hörbuchsprecher wahrscheinlich. Und
der fast alle Hörbücher von Stephen King eingelesen hat.
Also. Und eben auch die Synchronstimme ist von Christian Bale. Und wie dann David Nathan an einem kleinen Schreibtisch rechts auf der Bühne saß und aus Dr. Sleep gelesen hat, auf Deutsch, und Stephen King dann links und sich das angehört hat und wie man dann auch merken konnte, dass David Nathan total beeindruckt war, auf einer Live-Bühne mal vor seinem Autoren in der deutschen Fassung zu lesen. Das war einfach ein ganz, ganz großartiger Moment. Und das war eine Veranstaltung, die haben wir wirklich beide sehr genossen. Das war sehr unterhaltsam.
Allerdings, ja. Hätte man von King so gar nicht vermutet, dass das auch so ein Entertainer ist auf der Bühne.
Absolut. Und jetzt ist halt diese Woche ein neues Buch erschienen. Später heißt es. Und es ist eins der schmaleren von ihm. Ich habe gelernt, dass er auch durchaus seine Werke verteilt. Also er hat zwar seinen Haus- und Hof-Verlag in den USA, ist Scribner, aber er ist auch befreundet mit Independent-Verlegern und manchmal gibt er halt seinen Independent-Verlagsfreunden einfach mal ein Skript und die dürfen das dann auch exklusiv veröffentlichen. Das ist so ein Hintergrundwissen, was die Fans wahrscheinlich weniger interessiert. Aber ich finde es halt cool, um damit zu erklären, dass dies nämlich die sogenannten etwas kleineren Bücher sind. Mhm. Später haben wir beide noch nicht gelesen.
Nee.
Und die Inhaltsangabe klingt zumindest schon mal wieder sehr vielversprechend. Wenn man den Klappentext liest, was ja dann wahrscheinlich nicht allzu viele Spoiler enthält, kann ich kurz was dazu sagen. Ein 9-jähriger Junge lebt mit seiner Mutter zusammen. Der Vater hat sich verdünnisiert und dieser 9-jährige Junge ist in der Lage, mit kürzlich Verstorbenen zu sprechen. Also er kann sie sehen und er kann mit ihnen sprechen. Das erinnert natürlich auch sehr an den Film The Sixth Sense. Mhm. Die Mutter arbeitet als Literaturagentin Sie hat sich gerade erst wieder aus finanziell sehr schweren Zeiten herausgearbeitet und jetzt stirbt ihr lukrativster Autor kurz vor Vollendung einer mehrbändigen Reihe. Und damit ist ihre ganze Existenz gefährdet und es geht darum, dass der Junge nun versuchen soll, auf dem Weg seiner Fähigkeit aus diesem Autoren das Ende der Geschichte herauszukommen. Mhm. Da gibt es ganz viele Parallelen, kann ich mir vorstellen, dass King, er ist jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, 74, dass er einfach vielleicht mal mit dem Gedanken spielt, wie das in der Literaturszene so abgeht. Und ich bin sehr gespannt drauf. Wir werden es also in der Buchhandlung liegen haben und jetzt auch zeitnah lesen. Und
unbedingt, ja.
Hoffen, dass ihr vielleicht Lust habt, das dann auch mal in die Hand zu nehmen.
Ja, also wenn man den Klappentext liest, finde ich, merkt man, das ist bei King ja auch immer wieder so, dass er so einschneidende Erlebnisse aus seinem Leben in seinen Büchern verarbeitet, immer wieder. King war lange alkoholsüchtig, bis irgendwie Anfang der 80er oder so hat das dann mal überwunden. Oder Alkohol und Kokain, glaube ich sogar. Das merkt man seinen Figuren immer mal wieder an. Es gibt ganz oft welche, denen das auch so geht. Hier ist es der Autor, der stirbt. King hatte einen schweren Autounfall, beziehungsweise er ist angefahren worden von einem Autofahrer. Mitten in der Fertigstellung kann man nicht sagen, aber während er an dem dunklen Turm schrieb, das ja auch ein mehrbändiger Zyklus ist. Insofern, da erkennt man dann auch wieder die Parallele zu seinem Leben. Ne? Und das ist bei King immer wieder so, was auch die Bücher so faszinierend macht, dass man immer wieder Verknüpfungen zu anderen Geschichten findet, seines Orte oder Personen oder so. Kings Gesamtwerk, einfach großartig.
Interessanter Typ.
Ja, absolut. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie.
Es ist mal wieder Zeit für eine neue Rubrik.
So ist es. Vielen Dank, Herr Specker. Genau.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, wie der Name vermuten lässt. Es geht um Bücher, auf die wir uns besonders freuen, die jetzt in nächster Zeit erscheinen.
Zu denen wir natürlich dann auch noch gar nicht so viel sagen können.
Richtig.
Aber wir als Buchhändler haben ja den Vorteil, dass wir immer schon wissen, was kommt und dass wir auch öfters mal Informationen bekommen zu Titeln in den nächsten 6 Monaten. Und da sind immer so regelmäßig welche dabei, wo man sofort sagt, das ist wirklich das Highlight im nächsten halben Jahr. Welches ist es bei dir?
Bei mir wird es, also hoffe ich zumindest, aber ich bin sehr gespannt auf Ready Player 2 von Ernest Cline. Die Fortsetzung von Ready Player 1, überraschenderweise, wenn man den Titel hört. Das ich geliebt habe, das Buch war auch richtig super. Ist ein Jugendbuch, weiß ich gar nicht unbedingt. Auch, aber nicht nur ein Jugendbuch. Science-Fiction im weitesten Sinne, wenn auch nicht klassische Science-Fiction, also es verbindet mehrere Genres irgendwie, aber war sehr spannend, sehr humorig. Übrigens auch verfilmt worden, wo wir mal wieder dabei sind, sondern von Steven Spielberg. Aber auch da empfehle ich euch dringend, nicht den Film zu gucken, sondern das Buch zu lesen. Die Verfilmung bleibt nämlich meilenweit hinter dem Buch zurück. Und da erscheint eben jetzt die Fortsetzung. Ich bin ein wenig skeptisch, wie man diese Geschichte schön und gut fortsetzen kann, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, ob und wie er es gemacht hat. Und bei dir?
Ich warte auf das neue Buch von Simon Beckett. Es soll im Juli erscheinen und heißt Die Verlorenen. Es wird der Auftakt einer neuen Thriller-Reihe angekündigt. Simon Beckett kennt man durch die David Hunter-Romane. Und die sind halt super. Wir lesen die auch beide und sind immer begeistert. Und jetzt beginnt er dann doch recht überraschend eine komplett neue Serie. Der Protagonist heißt Jonah Colley, was ich erstmal ein bisschen ungewöhnlich fand. Es ist auch wieder ein bisschen im forensischen Bereich und im psychologischen Bereich zu suchen, aber die Inhaltsangabe klang sehr gut. Ich bin sehr gespannt, ob dann vielleicht dann einfach parallel 2 Reihen zukünftig laufen. Und ich bin immer froh, wenn ich von Simon Beckett was Neues lesen kann. Er hat einfach eine besondere Schreibe. Ja, und das ist erstmal der Titel, der jetzt in zeitnaher Zukunft garantiert auf meinem Nachtschrank landen wird.
Ja, hätte bei mir auch ohne weiteres in der Kategorie landen können. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Noch nichts Schlechtes von Simon Beckett gelesen.
Okay.
Dann kommen wir fast schon last but not least zu den HörerInnen-Fragen.
Sonst noch Fragen?
Ich habe es am Eingangs erwähnt, wir haben schon eine Umfrage gestartet, haben ein paar Fragen gekriegt. Eine habe ich mir mal rausgesucht, eigentlich besteht sie aus zwei Fragen von Roxanne, vielen Dank. Die lautet, wie werden die Bücher ausgesucht, die im Laden liegen und gibt es Verträge mit bestimmten Verlagen? Möchtest du die beantworten?
Kann ich versuchen, ja. Wir sind ja stolz darauf, dass wir eine unabhängige Buchhandlung sind, seit 1865. Und tatsächlich ist es so, dass diese Bücher von uns ausgesucht werden. Punkt. Also die Frage ist sehr gut gestellt, denn manchmal hat man das Gefühl, dass es immer mal wieder Leute gibt, die denken, dass das irgendwie zentral gesteuert sei. Also sprich, wenn...
Du meinst von Regierungen?
Ja, oder so. Ne? Wenn in der Bild-Zeitung das neue Buch von Herrn XY angekündigt wird, dann muss das ja bei uns liegen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir Vorschauen wälzen, dass wir entscheiden, dass wir haben also schon natürlich ein sehr konkretes Profil ausgearbeitet, welche Bücher zu uns passen und von denen wir meinen, dass sie auch zu unseren Kunden passen. Und wir wälzen Vorschauen, wir sichten, wir suchen aus und wir haben da als Buchhändler in dieser Buchhandlung relativ freie Hand, solange wir uns an diese Profilvorgabe und an die Richtlinien, nach denen wir das festlegen, halten. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir unsere Abteilung so gesehen frei bestücken können. Mhm. Und natürlich wird das alles überwacht, controlling-mäßig, also verkauft. Es geht immer auch darum, ob sich die Bücher gut verkaufen. Na klar, in Schönheit sterben wollen wir nicht und Bücher nur ausstellen, weil sie ein schönes Cover haben, tun wir auch nicht. Also es muss schon auch verkäuflich sein, aber da haben wir doch recht freie Hand. Und da geht einher die Frage, ob es Verträge mit bestimmten Verlagen gibt. Die gibt es nicht, nein.
Nee. Wir haben bevorzugte Verlage, genau. Einfach weil die zu unserem Profil passen. Aber nö, Abmachungen oder Verträge gibt es eigentlich nicht.
Und das ist, finde ich, auch eine der Stärken von uns, denn der Buchmarkt ist so riesig und jedes Jahr zur Frankfurter Buchmesse werden wieder die Zahlen bekannt gegeben. Wie viele Neuerscheinungen es pro Jahr gibt? 80.000. Auf jeden Fall, das kann keine Buchhandlung abbilden. Und der Begriff Sortimentsbuchhandlung beinhaltet auch das Wort sortieren. Und wir sehen halt unseren Sinn darin, für unsere Kundschaft auszusortieren oder auszusuchen vielmehr, was wir glauben, was schön und empfehlenswert ist. Sind allerdings auch immer offen für Empfehlungen. Also wenn es immer mal wieder Hinweise gibt, ich vermisse bei euch oder wieso habt ihr eigentlich nicht und so. Und das bleibt dann schon im Hinterkopf hängen. Und spätestens, wenn eine dritte oder vierte Nachfrage nach einem Autoren ankommt, entscheiden wir dann auch mal, den einfach mal auszuprobieren.
Ja, genau.
Dann hoffen wir, dass wir die Frage einigermaßen verständlich und ausführlich beantwortet haben, Roxanne.
Ja, sonst melde dich. Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich zum Schluss ein paar Formalitäten sozusagen machen. Und ganz zum Schluss kriegt ihr dann noch Musiktipps von uns. Wir werden eine Playlist erstellen, der ihr folgen könnt, wenn ihr mögt, wo wir immer ein, zwei Lieblingslieder von uns draufsetzen. Genau, aber ich fange mal mit den Formalitäten an. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf eurem bevorzugten Streaming- bzw. Podcast-Anbieter abonniert, egal ob Spotify, Apple, wo auch immer ihr so unterwegs seid. Wenn ihr uns da bewertet, gerne gut. Schlecht ist auch in Ordnung, aber dann wären wir euch dankbar, wenn ihr uns auch schreiben würdet. Was können wir besser machen? Was fandet ihr doof? Klar, gerne hören wir auch, was ihr gut fandet und was ihr in Zukunft hören wollt. Wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, könnt ihr uns auch gerne schicken. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir zum Schluss eben die Musiktipps. Soll ich anfangen?
Ja, mach mal.
Okay, also ich habe heute mal zwei Lieder mitgebracht, die auf meiner Lieblingslieder-Playlist auch immer sitzen. Zum ersten ist das Child in Time von Deep Purple. Mhm. Eins, das so eine Art, das klingt jetzt ein großes Wort, aber eine Art musikalisches Erweckungserlebnis für mich war. Ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich Das ist jetzt ein Geständnis. Eine Kassette von David Hasselhoff gehabt,
oh mein Gott,
die ich auf und runter gehört habe, weil eine, ich weiß gar nicht mehr, die habe ich irgendwie geschenkt bekommen, zu Weihnachten, Geburtstag, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht mehr von wem, sonst würde ich da noch Vorhaltungen machen heute, aber das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich die rauf und runter gehört. Und ein Nachbar von mir war aber eher so im klassischen Rock zu Hause. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht Mitleid mit mir hatte. Jedenfalls hat er irgendwann mal gesagt, hier, hör dir doch mal Deep Purple an. Und vor allem Child in Time, großartiges Lied. Ja, genau. Und das kann ich nur unterstreichen. Child in Time, einfach großartig. Und als zweites habe ich Leaving on a Jet Plane von wem ist das Original? John Denver? Ja, super recherchiert, habe ich extra vorher nochmal nachgeguckt, von wem das Original, ich glaube es war John Denver. Ich möchte aber die meiner Meinung nach viel bessere Variante von der, das ist so eine All-Star-Punk-Band, Me First and the Gimme Gimmies, die, ach, die ganz viele, ja, kennt jeder, ich weiß, aber sollte man kennen, weil großartig, wer ein bisschen Punkrock mag oder so, die machen ganz viele, haben ganz viele Klassiker gecovert. Und unter anderem eben Leaving on a Jet Plane, was ja gerade zu der jetzigen Zeit der Titel ja auch schön ist, aber eigentlich ein schönes Liebeslied ist. Ja, und okay. Bei dir?
Ich muss ja zugeben, ich höre doch meistens immer Alben, also einzelne Songs, das war eine ziemliche Herausforderung, aber witzigerweise ist jetzt in diesem Monat eine Jubiläumsedition von einem Album erschienen, das ich 1991 rauf und runter gehört habe, Shake Your Money Maker von The Black Crowes. Eigentlich gar nicht so mein Stil, aber es ist halt so Bluesrock, so Southern Swamp, keine Ahnung. Also es war eine junge Band, die 1991 mit diesem Album bei mir dermaßen gelandet ist. Ich habe das monatelang wirklich täglich gehört und dann habe ich die Band noch ein bisschen verfolgt, habe glaube ich noch 2, 3 Alben noch mal so halbherzig mir angehört. Das verblasste dann wieder. Jetzt ist das 30 Jahre her und The Black Crowes haben dieses Album nochmal wieder in einer Special Edition mit vielen Bonus-Songs und Live-Aufnahmen, was halt jetzt heutzutage alles zu so einer Deluxe-Box gehört, neu herausgebracht. Ich könnte theoretisch alle Songs von dem Album empfehlen. Macht gute Laune, ist Power. Ja, und da muss ich sagen, am anderen Ende des Spektrums höre ich momentan ganz viel eine Coverversion eines Blondie-Songs, Heart of Glass von Miley Cyrus tatsächlich.
Oha.
Ja.
Das tut mir leid.
Ja, brauchst du dir nicht leid tun. Musst du dir mal anhören. Die Dame ist ja auch recht, wie soll ich sagen, umstritten in ihrem, oder zumindest ist sie sehr...
Sie polarisiert.
Polarisiert, das Wort fehlte mir, genau, danke. Trotzdem kann man nicht abstreiten, dass sie unglaublich talentiert auch ist und sie haut in regelmäßiger Reihe Coverversionen raus von klassischen Songs. Und dies hier ist wirklich Rockröhre pur und Blondie ist ja sowieso eine Band gewesen, die du wahrscheinlich gar nicht mehr so wahrgenommen hast, aber Debbie Harry war in der Zeit schon eine wichtige Ikone fast und
so jung bin ich auch nicht mehr.
Schon irgendwie ganz witzig, dass sie jetzt, dass sie so einen Song sich raussucht. Und dies war jetzt eine Live-Veranstaltung, die, glaube ich, im Hintergrund hatte, dass zu Lockdown-Zeiten für Künstler Geld gesammelt werden sollte. Also es war eigentlich nicht vor Live-Publikum, aber es ist halt eine Live-Version, die im Netz kursiert. Und irre gut. Einfach mal anhören.
Okay. Ja. Gut, dann war es das mit der ersten Ausgabe von Buchfrequenz 1865.
War doch gar nicht so schlimm.
Nee, gar nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr uns Anregungen, Kritik, was auch immer zukommen lassen wollt, schreibt an podcast@icing.de. Und damit verabschieden wir uns, sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.